bei 8 bis 14 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Rolf Beusen liest nun wieder aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson in einer Aufnahme, die im Mai 1994 im NDR Hannover in der Regie von Anna Hartwig entstand. Heute den 11. von 15 Abschnitten. Wir halten jetzt in Händen ein Opus Magnum, schrieb der Kritiker Joachim Kaiser im Oktober 1983 in der Süddeutschen Zeitung nach Erscheinen des vierten und letzten Bandes von Jonssons Jahrestagen. Eine Tetralogie, die den großen Werken unserer deutschen Literaturgeschichte an die Seite zu stellen ist. Ein Zeitmosaik von staunenerregender, präziser Fülle, von politisch aufklärerischem Rang, von Verhalten melancholischer Zartheit auch und von einsamer schriftstellerischer Meisterschaft. Sie ist kein Saisonrenner, sondern von Dauer. Im Band 1 heißt es vorsorglich auf Seite 285, es gehört nicht zu den Kennzeichen der deutschen Nation, ihre Bücher gleich zu lesen. So Joachim Kaiser, 1983. Aus gewachsenem Abstand bekräftigt man sein Urteil, macht es nachvollziehbar durch Vorleseproben und konstatiert mit Befriedigung, dass die nicht gleich lesende Nation ihr Pensum teilweise nachgeholt hat. Jonsson und den Jahrestagen ist der Ehrenplatz im literarischen Pantheon längst eingeräumt. Der Roman, der so souverän die politische Substanz mit der persönlichen, individuellen Geschichte verbindet, führt uns durch ein halbes Jahrhundert. Und wir haben als Leitfaden die Lebensgeschichte des Schreiners Heinrich Crespal gewählt, des Vaters der Hauptfigur und Chronistin Gesine Crespal. Dieser Heinrich Crespal hat im Dritten Reich zu überwintern versucht. Ja, er hat sogar als Tischler Aufträge für den Neubau eines Kriegsflugplatzes angenommen. Seine Frau Lisbeth ohrfeigt in der Reichskristallnacht einen Nazischergen und begeht anschließend Selbstmord. Daraufhin arbeitet Heinrich Crespal bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges als britischer Spion. Nach dem Krieg, als Jericho von den Briten besetzt wird, wird er zum Bürgermeister ernannt. Und in seinem Haus wohnt nicht nur Gesine, die Tochter, Flüchtlinge sind hinzugekommen, ein gewisser Jakob Abs und seine Mutter. Hören Sie wieder Rolf Beusen.
17. April 1968, Mittwoch. In der letzten Woche des Juni 1945 gab Crespal bekannt, dass die westlichen Alliierten sich nun mit Stalin geeinigt hatten auf den Termin, an dem sie die von ihnen besetzten Gebiete von Mecklenburg, Sachsenland, Sachsen-Anhalt und Thüringen räumen und dafür in die westlichen Sektoren von Berlin einziehen würden. Am Sonntag, dem 1. Juli 1945, sollten die Sowjets nach Jericho kommen. Die Briten hatten die Reisesperre in ihrem Besatzungsgebiet längst aufgehoben. Von Mecklenburg aus waren Straßen offen nach Holstein, nach Lübeck, nach Hamburg, ins Lauenburgische, ins Niedersächsische. Sollen wir mit den Engländern gehen? Sollen wir bleiben? Blieb Crespal wegen Lisbeths Grab? Er mochte nicht mit zwei typhuskranken Kindern auf die Landstraße. Hatte er nicht Angst vor den Sowjets? Warum, Marie? Gesine, er ließ dich bei den Sowjets? Das war eine gute Schule. Die möchte ich nicht entbehren. Und nach 8 Jahren konnte ich gehen. Die Walnussbäume vor Crespals Haus waren stehen geblieben. Aus solchem Holz werden Gewehrschäfte gemacht. Hanna Olerich wusste immer noch nicht, warum sie auf See geschickt worden war. Ihre Eltern hatten sich in Wendischburg erhängt, sobald sie aus dem Haus war. Karsch hatte es ihr nicht sagen mögen, als er sie im Fieber sah. Am Vormittag des 2. Juli zogen die sowjetischen Besatzungstruppen auf der Gnezer Straße in Jericho ein. Die Mannschaften in niedrigen, klappernden Pferdewagen, die Offiziere in amerikanischen Jeeps. Die Stadtkommandantur wurde in die Ziegeleivilla gegenüber Crespals Haus gelegt. Da zogen sie die vierte Fahne des Jahrhunderts hoch. Die blieb. Am Abend war der grüne Bretterzaun um die Kommandantur fast fertig. Am Abend wurde Crespal vom Rathaus gebracht. Der Kommandant wollte sehen, wie sein Bürgermeister wohnte. Er sah, wie eng die Flüchtlinge in Crespals Haus lebten. Und dass der Bürgermeister auch schlief in dem Zimmer, das sein Büro war. Er bot an, das Haus sofort von allen Fremden räumen zu lassen. Und er ergab sich ungern in Crespals kopfschüttelnde Weigerung. Wenn es anging, vermied Crespal das Sprechen mit dem Russen. Er hatte so viel an ihm zu beobachten. Der sowjetische Major war ein alter Mann, stämmig und fest am Leibe. Traurig. Er seufzte viel. Er merkte es nicht, ob er sich nun setzte oder zu sprechen anfing. Immer kam aus ihm erst ein schweres Atmen mit einem sanften Rachenton. Er bat Crespal, den Tisch abzuräumen. Dann ließ er 3 Flaschen Wodka auf den Tisch stellen, schickte die Ordonnanz vor die Tür, ließ sich seufzend nieder und begann das Bekanntwerden mit diesem Deutschen. »Es beliebt Burgmister«, sagte er und wies auf den zweiten Stuhl. Draußen war es immer noch hell. Weil die Nacht nicht anfangen wollte, kam Crespals Kind an die Tür geschlichen, um den Fremden einmal zu sehen. Und er rief sie geduldig an, stellte sie vor sich auf. »Du Faschist«, sagte er anregend. Das Kind hatte ihm eine gute Nacht gewünscht mit dem Papenbrockschen Knicks und war verwirrt, dass es für diesen Mann damit nicht getan war. Sie hatte Schmerzen in der Schulter, als würde sie durchgewalkt. Sie schämte sich für das Tuch um den Kopf. Vom Fieber war sie wieder schwindlig, halb taub. Crespal sah ihr zu, als müsse sie eine Prüfung bestehen und als dürfe er ihr nicht helfen. Es machte ihr Mühe, die Augen offen zu halten. Der Mann blickte sie an, als versuche er einen Spaß mit ihr. Sie wollte zurück ins Liegen und sie tat ihm den Gefallen. Es bereitete ihm ein behagliches Vergnügen und er wiederholte das Spiel. »Du Faschist«, sagte er, drohend und erfreut. »Ich Faschist«, sagte das Kind. April 22, 1968, Montag. Bis zum Sonntag nach dem Einmarsch der ersten Sowjets, bis zum Abend des 8. Juli, wurde nur ein einziges Gerücht wahr. Bei Otto Quade, Klempnerei und Installation, war ein Rotarmist in den Laden eingedrungen und hatte über die niedrige Trennwand auf eine Attrappe aus Vorkriegszeiten gedeutet. »Wasserorgan«, hatte die Rote Armee zu Bergi Quade gesagt. Bergi, nach allen Rezepten ältlich angezogen, schmutzig im Gesicht, einen mit Hühnermist beschmierten Unterleibsverband unterm Rock, hatte mit quadischer Geistesgegenwart zur Antwort gegeben, sie denke nicht daran, ins Wasser zu gehen, habe sie gar nicht nötig. Wenn er aber wissen wolle, wer hier alles ins Wasser gegangen sei, ob ins Bruch oder in die Ostsee. Diese Aufzählung hatte die Rote Armee nicht abgewartet und war abmarschiert, mit einem Kopfschütteln, das für Bergi tadelnd aussah. Sie konnte sich nicht helfen. Der blieb in der ersten Woche der einzige Soldat, der ohne Begleitung in Jericho gesehen wurde. Der Kommandant hatte sich samt Besatzung einnageln lassen in der Ziegeleivilla und verständigte sich mit den Deutschen über Befehle, die er durch Crespal am Rathaus anschlagen ließ. Auf dem Fliegerhorst Jericho Nord, den unglückseligen Zeichen für die Teilnahme der Stadt am Krieg der anderen, war immer noch kein sowjetisches Flugzeug gelandet. Und so brauchbar das mit Stacheldraht eingezäunte Gelände gewesen wäre als ein Straflager, die Neuen benutzten es nicht einmal dazu. 24. April 1968, Mittwoch. Die sowjetische Besatzung lag eben eine Woche in Jericho. Und am zweiten Montag im Juli nach dem Krieg war für die eingesessenen Bürger einer schon erwiesen als verantwortlich dafür. Krespal, mein Vater. Schuld an den Russen, hieß das Urteil über ihn. So erholsam ließ es sich aussprechen, als seien sie ohne Krespal gar nicht erst gekommen. Krespal war schuld an den Russen. Nein, so hatte es nicht angefangen. Die Briten hatten Krespal zum Bürgermeister von Jericho bestellt. Dann waren die Sowjets nachgerückt und ließen Krespal Bürgermeister bleiben. Jedoch, sie hatten Krespal nicht etwa übernommen. Und von Bestätigung im Amt war auch keine Rede. Sie hatten ihn eingesetzt. Nun hatte Krespal noch einmal die Briten verraten und am Rathaus anschlagen lassen, er sei auf Befehl des sowjetischen Kommandanten ein Handlanger der Russen, ein Gerät in ihren Händen, nämlich eingesetzt. Es war das 18. Luftlandekorps der USA gewesen und in seiner Vertretung die 6. Luftlandedivision unter B.L. Montgomery. Nunmehr waren die verlorenen Befehlsgewalten vom Mai und Juni recht geläufig geworden in Jericho. Kaum waren sie davon, diente Krespal dem Ortskommandanten K.A. Ponti, den Russen. Krespal hatte den Russen zum achten Teil des Stadtgebiets von Jericho verholfen. Es war ja nicht bei ihrem Zaun um die Ziegeleivilla geblieben. Am vierten Tag nach ihrem Einmarsch erwies sich, warum sie auf der westlichen Seite nur ein paar strenge Stacheldraht durch die Goldregensträucher geflochten hatten. Morgens waren 8 arbeitsfähige Männer zu Krespal aufs Rathaus bestellt, nicht etwa durch Befehl, sondern namentlich aufgefordert. Und sogar Mine Köpke hatte für ihres Mannes Baugeschäft antreten müssen. Und sollten sie etwa den von den Briten abgefragten Lübecker Hof aufräumen, damit Jericho sein Hotel zurückbekam? Einen Zaun sollten sie bauen. Einen Zaun, der von der Ortskommandantur strikt nach Westen ging, über die Hintergärten der Beek hinaus, dann geradeaus nach Norden bis zur Feldstraße, östlich bis an die Hofgrenzen der Häuser, an der Stadtstraße und zurück bis an das schon besetzte Stück. Krespal jedoch mit all seinem Haus und Grundstück lag außerhalb des Zauns, auf der anderen Seite des Ziegeleiwegs. Für seine Freunde hatte er gesorgt. Die Gärtnerei Kreuz gehörte zum besetzten Gebiet und wenn sie ihre Erzeugnisse auch sämtlich an die Kommandantur abliefern musste, Amalie durfte den Weg neben dem Pfarrhaus zur Stadtstraße nach wie vor benutzen. Und das Pachtland von der Kirche war für sie mit eingezäunt wie auf ewigen Besitz. Auch Pastor Brüßhaver, wiederum ein Krespalscher Nachbar, durfte frei leben in seinem Haus an einer strategisch schwachen Stelle, deren Abschließung den grünen Armeezaun erst zur vollständigen Festung gemacht hätte. Und Krespal hatte sich versichert gegen Plünderer und unerwünschten Besuch. Zu ihm kam man nur über den Ziegeleiweg, der aber neuerdings ein Straßenschild aufwies. Das allererste in seiner Geschichte, nämlich ein zum Pfeil gespitztes Schild mit der Aufschrift Kommandantura. Wer mochte unnütz in solche Richtung gehen? Nicht einmal für eine deutsche Übersetzung hatte Krespal gesorgt. Es sah geradezu aus wie eine Aufforderung, die russische Sprache zu lernen. Und es war Krespal zuzutrauen. Und Bergi Quade hatte er gezwungen, die Kommandantur der Sowjets zu betreten. Jener Rotarmist, den sie so schlagfertig aufgeklärt hatte über Wassergarn, kam wieder in ihren Laden und diesmal mit einem Jungen, einem Flüchtling aus Pommern, den Krespal in seinem Haus hielt. Um die 17 Jahre, aber kräftig in den Schultern. Und er sah Bergi in die Augen, als sei er längst erwachsen. Schweigsam obendrein. Den konnte sie nicht abschieben, nicht wegreden. Der Rotarmist sah beim Sprechen Frau Quade an, und sie kam sich fast appetitlich vor unter seinen erinnernden Blicken. Der Junge lächelte nicht, sondern übersetzte. Es klang zuverlässig norddeutsch, sogar wenn er bei seiner Roten Armee etwas zurückfragte. Bergequade konnte nicht an gegen das Bedürfnis, sich noch einmal die Hände zu waschen. Guten Willen zeigen wollte sie inzwischen, sodass sie die Besucher zum Mitkommen in die Küche einlud. Sie versteckte ihr Vergnügen, als sie dann zwischen den beiden die Stadtstraße hinunterging, wie abgeführt, wie eine verhaftete, ehrliche deutsche Bürgersfrau. Und ihr gelang sogar das düster entschlossene Gesicht dazu. Sie folgte den beiden über das Kreuzsche Gelände, hielt sich ein wenig auf bei Amalie, die die Zaunbauer beim Umsetzen von Stachelbeerbüschen beaufsichtigte, und betrat dann wahrhaftig das abgeschlossene Gebiet der Besatzungsmacht. Die Rote Armee lernte in den nächsten Stunden von ihr Flüche, die noch eine Zeit lang verquer im Sprachschatz der Jerichoer Sowjets umherwimmeln sollten. Und Jakob Abs bekam von ihr Lob für die sachte Genauigkeit, mit der er ihre Anweisungen in Handgriffe umsetzte, wie ein Fachmann im Klempnern. Die letzten deutschen Besitzer der Ziegeleivilla hatten den Sowjets lieber durchgesägte Abflussrohre hinterlassen wollen als heile. Die Wasserhähne in Küche und Bad sahen für Bergi verdächtig nach Hammerschlägen aus. Und im Geheimen war sie verwundert über Leute von immerhin Adel, die ein Haus so behandelt hatten. Mittlerweile hatte Crespel den Befehl Nr. 2 des Militärkommandanten der Stadt Jericho aushängen müssen. Und die Bürger sollten ihre Radios, Akkumulatoren, Schreibmaschinen, Telefongeräte, Mikrofone, Fotoapparate und so weiter binnen 3 Tagen in Papenbrocks Speicher abliefern. Und so weiter wurde von Crespel über Nacht aufgeklärt als Waffen, Sprengstoffvorräte, Geschütze, Geschosse aller Art. Und einen Tag später wollte K.A. Pontis Befehl Nummer 4 auch noch alle Münzen und Barren aus Gold und Silber und Platin, alle ausländischen Werte in die Raiffeisenkasse gebracht haben. Auch bloße Dokumente von ausländischen Vermögen. Und Crespel galt wiederum als Komplize der Sowjets. Denn sie sahen ihn morgens aufs Rathaus zugehen mit seinem Telefon unterm Arm, einmal auch mit 2 Wehrmachtkarabinern, die einer ihm nachts aufs Grundstück geworfen hatte. Aber die Sammlung von Volksempfängern oder und so weiter in Papenbrucks Speicher wurde nicht recht umfänglich. Dann bewies Crespel seinen Mitbürgern abermals, dass er nicht ohne Nutzen 12 Jahre unter ihnen gelebt hatte und schlug am Rathaus einen Hinweis auf die Liste an, die in der Post die ehemaligen Besitzer von Radio und Telefon verzeichne. Von denen kamen einige, aber sie wollten dem Russenfreund Crespel die Geräte vor die Füße schmeißen und mussten lange warten am Speichertor, weil der Bürgermeister alle 2 Stunden sein Kommen ansagen ließ und nicht kam. Schließlich drohte die Kommandantur den Hausbesitzern die Haftung an für alles Sequestriergut, das unter ihrem Dach gefunden würde. Und nun trieben die Einheimischen die Flüchtlinge zum Abliefern und was sie nicht vergraben hatten, verbrannten sie. Darunter die echten russischen Rubel der Kriegsgefangenen, die sie gespart hatten für Geschäfte nach der Rückkehr der britischen Besatzung oder nach dem Einzug der schwedischen. Immerhin, sie konnten dann Crespel immer noch haftbar machen für den Verlust. Seine Schuld ließ sich anhand von Quittungen beweisen. Wie ehrvergessen Crespel im Solde der Sowjets stand, es zeigte sich für Jericho in seinem Verhalten gegen die Papenbrocks. Seinen eigenen Schwiegereltern schickte er immer neue Obdachlose ins Haus, sodass sie auf ihre alten Tage im Comptoir kampieren mussten. Er hatte nichts dagegen getan, dass die Rote Armee den Papenbrocks die Lassewitzschen Möbel aus dem Haus trugen, sie auf offenen Markt mit Lysol besprühen und dann abfahren ließen zur Kommandantur. Papenbrocks Hof und Speicher waren beschlagnahmt, mit allem Korn darin, waren Vorratslager der Roten Armee und Crespel vermochte weiter zu leben, nachdem er seine Verwandtschaft um ihr Vermögen gebracht hatte. Und wenn er 90 Jahre alt werden sollte, wie konnte er solche Schuld jemals abtragen? Die Sowjets selber, sie hielten nichts von ihm. Die Briten hatten ihn von morgen bis Abend umherfahren lassen, in einem Jeep. Die Sowjets ließen ihn zu Fuß gehen, vom Ziegeleiweg zum Rathaus, vom Krankenhaus zum Gaswerk, von einem Ende Jerichos zum anderen. Und nämlich ohne Begleitung, schutzlos, allein. 26. April 1968, Freitag. Crespin machte aus den Befehlen seines Stadtkommandanten Vorschriften und Benehmen in Jericho. Und hätte wissen mögen, was er da tat, und verstand K.A. Ponti kaum je. Es war nicht die Sprache. Seit Anfang Juli gab es in Schwerin eine sowjetische militärische Administration für das Land Mecklenburg und Vorpommern. Die verschickte ihre Befehle in deutscher Sprache. Und Nummer nach Nummer wurde Crespal in der Ziegeleivilla fertig zum Aufhängen ausgehändigt. Und K.A. Pontis Deutsch, es mochte zum Lehren dieser Sprache nicht ausreichen, verständlich machte er sich damit, zumindest was er von den Jerichoern wollte. Und Crespal begriff ihn nicht. Sein Kind bekam kurze Antworten. »Hei will dat so.« »Dat kann hei doch nicht daun.« »De kann.« »Warum des tut denn?« »He het won.« »Is so win, Crespal.« »Sind nie getiden, Gesine.« »Nu.« Und hörte bald auf zu fragen. Das Kind war anders genug beschäftigt. Er hatte seinen Stadtkommandanten inzwischen 2 Wochen lang beobachten können. Mitternachts wie frühmorgens, unter Anklage wie im Stand der vorläufigen Straffreiheit. Und was immer er von da aus vor Augen bekam, zusammen brachte er es nicht. K.A. Ponti mit seinem muschelfarbenen Blick, ohne Brauen und mit stumpfer Naturglatze, schwerfällig von Alter oder Schulterschuss. Er mochte in Crespals Jahren sein, wenig jünger. Das beständige, unachtsame Seufzen, es mochte aus Krankheit oder Trauer rühren. Hinfällig machte es ihn nicht. Vielleicht stand er nicht mit dem Deutschen, weil der ihm noch dann auf die Schädelplatte blicken konnte. Und nach einer Weile wurde Crespal das Hinsetzen befohlen, dienstlich. Er kam in die Tür und K.A. Ponti hakte eigens für den Fremden die Uniform am Halse zu, womöglich der soldatischen Würde zuliebe. Solche Unterredungen wurden leicht Verhöre, Tribunale fast. Denn K.A. Ponti streckte sich dann vor seinen zahlreichen Papieren und neben ihm stand sein Leutnant Stramm, manchmal die Hand auf der Pistolentasche, Adjutant und Staatsanwalt in einem. Ab und an dachte Crespal, Ponti wolle etwas nicht noch einmal verlieren, sei es die Uniform, sei es die Würde. In Zorn geraten erhob sich Ponti und setzte Stramm die Mütze auf. Er war misstrauisch gegen den Deutschen. Und es war Crespal recht. Aber er wurde nicht mit Absetzung bedroht, sondern mit einem Stück Lebenslauf. Er sei wohl vertraut mit Problemen der Landwirtschaft, teilte Ponti mit. Leise, scharf, gefährlich. Unverhofft mit Zwinkern. Einem Techniker wie ihm könne man nichts vormachen, warnte Ponti in verächtlichem Ton, wechselte dann aber in nahezu brüderliches Zureden. Als zeitweiliger Absolvent der Frunse-Akademie stehe er für die Ehre der Roten Armee, verriet K.A. Ponti seinem Bürgermeister in offensichtlich blinder Wut, kurz vor der Verhängung von Arrest und Todesurteil. Konnte dann Crespal mit eher vergnügten Blicken abschätzen und ihn aus der Audienz schicken wie ein ungezogenes Kind, das der Schrecken bessern wird. Crespal fand ihn nicht heraus, nicht einmal von außen. Die Ehre der Roten Armee wollte er verteidigen, auch als Chef des Feldamts, der Staatsbank, der sowjetischen Okkupationstruppen, der Stadt Jericho. Vertreter seiner Nation gegen die Deutsche und verlangte nicht von der, sondern von Einzelnen ihr Gold und Silber, ihre englischen und holländischen Aktien, das sämtliche Platinaufkommen in Jericho, ob die Besitzer solche Werte nun am Krieg verdient hatten oder nicht, ob sie den Nazis nachgelaufen waren oder ferngeblieben, und gab die Preziosen nicht seiner Nation, sondern behielt sie für sich selbst, tauschte sie ein gegen Spirituosen, verteilte sie an Gäste oder Untergebene. Wenn Crespar auf den Befehl Nummer 4, das Abliefern aller Münzen und Wertpapiere, angesprochen wurde, konnte er Sachen sagen wie: die Ernte gehe vor. Und er selber hatte nicht viel mehr ausgeliefert als seine verjährten Auszüge von der Sussex Bank of Richmond. Mit denen fand er jenen Rotermisten, der Wassergarn genannt wurde, beim Feuermachen im Kamin der Ziegeleivilla. Und ein oder zwei Pfund Sterling gingen der Roten Armee und ihrer Staatsbank dabei denn doch verloren. Crespar brachte das nicht vor. Er mochte den Kerl mit dem unerfindlichen Namen nicht in Bestrafung reißen. Er begriff die Sache mit der Ehre nicht. Als die Rote Armee die Münzsammlung Dr. Kliefots als Zahlungsmittel in Jericho in Umlauf gebracht hatte, streckte Crespar dem Kommandanten zwei libysche Taler, Schwerin 1672, auf der blanken Hand hin. Und K.A. Ponti pickte die Stücke auf wie ein Huhn, besah sich die neueren Bissscharten, steckte die musealen Moneten in seine Brusttasche. Chef des Feldamts war er. Crespar wurde bedeutet, dass die deutsche Wehrmacht es so getrieben habe in K.A. Pontis Vaterland. Und was blieb ihm als Nicken? Damit aber hatte er die Rote Armee durch einen Vergleich mit den Faschisten beleidigt und sollte erschossen werden. Sofort, zweckmäßig an der Friedhofsmauer. Crespar kam frei mit einer beiläufigen Erkundigung wegen der Straßennamen. Könnten wir Crespar fragen? Der Umgang der beiden hatte von einem Kind gesehen oftmals die Manieren einer heftigen Freundschaft. Taumeln zwischen schlichter Treue ohne Bedingung, mörderischem Streit und innig mürrischer Versöhnung. Ob Crespar als Erinnerung heute so weit gekommen wäre? Als Crespar mit den beiden fremden Karabinern 98K durch die Stadt gegangen war, kam er abends lange nicht nach Hause. K.A. Ponti hatte ihn mit Posten vom Rathaus holen lassen und in der Ziegeleivilla wurde ein Fest daraus. Begrüßt wurde Crespar mit dem allerersten Handschlag, bewirtet wurde er bis Mitternacht und auf der Freitreppe beim Abschied schlug K.A. Ponti mehrmals daneben, ehe er Crespars Schulter so recht von Herzen traf. Ponti kam zu Besuch, nicht aufs Rathaus, an Crespars Bett. Ob es Mitternacht war oder zwei Stunden danach, er ließ ihn wecken, gab ihm zwei Minuten zum Anziehen, ließ sich seufzend mit ihm nieder zu einem Gespräch über solche Nächte dicht an der See, wenn alles so niedrig aussehe und doch der Himmel wie über Leningrad, wenn nicht höher. Aber wie Ponti in der Ziegeleivilla für Bewirtung sorgte, so sollte Crespar in seinem Haus den Gastgeber machen und neuerdings selbst den Wodka reichen. Der Bürgermeister musste nicht in eigener Person den Schwarzhandel betreiben, für den er auf seinen amtlichen Anschlägen Strafen anzudrohen hatte. Das besorgte Jakob für ihn. Jakob hatte sage und schreibe Markenspirituosen vorrätig, versteckt an einer nie aufgefundenen Stelle im Haus, und Crespar mochte den Jungen nicht fragen. Nur dass Jakob einen Gegenwert hätte angeben sollen und nicht Mietverpflichtungen für seine Mutter und sich.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Rolf Beusen las die 11. von 15 Folgen aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Er ist ein Senkrechtstarter in Sachen Vibraphon und heißt Joel Ross. New Blues ist das neue Album des jungen Amerikaners und unser Album der Woche. Wir stellen Memento Odessa vor. Ein Werk, das der Berliner Trompeter, Pianist und Komponist Sebastian Studnitzky im vergangenen Sommer mit dem Symphonieorchester Odessa aufgenommen hat. Und im Rahmen unserer Reihe Nordic Jazz haben wir die Geschichte von Niels Peter Molvers Album Khmer. Aber erstmal zum jungen Berliner Sänger Adrin Madani. Er war am vergangenen Samstag im Hamburger Birdland zu Gast und hat ein Konzert abgeliefert, das beim Publikum ziemlich gut ankam. In seinem Programm war auch ein Song von Nick Drake in einer ziemlich jazzigen Version. Stellen Sie sich dazu einfach die Live-Atmosphäre im dicht besetzten Club vor. Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend, sagt Sarah Seidel.
Take your time and you'll be fine, and say a prayer for people there who live on the floor. And if you see what's meant to be, don't name the day or try to say it happened before. See the sun when day is done. If only you see just what you are beneath the star that came to stay one rainy day in autumn for free. Yes, be